Willkommen im Buchclub. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir begrüßen euch heute, und zwar Sausi Mario und meine Wenigkeit der Gary, zu einem ganz neuen Format, was wir in dieser dritten Staffel ja schon angekündigt haben. Willkommen im Buchclub. Was soll es im Prinzip gehen? Wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir uns, glaube ich, alle relativ viel mit Triathlon-Literatur oder Sportliteratur auseinandersetzen, haben wir uns gedacht, wir tragen unsere Diskussionen, die wir sonst irgendwie so über die Bücher führen, einfach einmal in die Welt hinaus und nehmen euch mit. Und ja, wir haben uns jetzt einmal für ein Buch entscheiden müssen, denn wir haben uns aber auch dafür entschieden, dass wir diesen Prozess des Buchauserkorens in Zukunft ein bisschen dem Zufall überlassen werden. Wir werden da nämlich eine Schale herstellen.
Demokratisieren wollen.
Ja, genau, machen wir es so. Auf jeden Fall, für diejenigen, die uns immer noch nicht sehen, ihr könnt uns auch auf YouTube zuschauen, und für diejenigen, die uns hören, sei gesagt, wir wollen da vorne auf jeden Fall eine Schale hinstellen, wo ein paar Zettel reinkommen, wo ein paar Buchtitel draufstehen, und das soll uns quasi den Prozess insofern erleichtern, dass wir beim nächsten Mal, wir werden das Format wahrscheinlich so alle 4 bis 6 Wochen machen, dass wir auch ein bisschen Zeit haben zum Lesen und uns Gedanken drüber machen können. Werden wir einfach ein Buch da rausziehen und das wird das nächste werden. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir sind gerne für jeglichen Büchervorschlag mit Sportbezug im weitesten Sinne, das kann alles sein, ja, dankbar. Und wir würden euch dann den von euch vorgeschlagenen Buchtitel ebenfalls mit in die Schale reinwerfen. Und wenn euer Buch gezogen wird, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch eine von diesen schönen Sweet Spot Training Kappen original in der Limited Edition mit grünem Kappenschirm zukommen lassen können, als kleiner Dank. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge, oder?
Ja, starten wir mit der heutigen Folge. Wir haben uns im ersten Run dieses neuen Formats entschieden für dieses Buch, Racing Weight von Matt Fitzgerald, also um Wettkampfgewicht geht's. Das Buch gibt es nur auf Englisch.
Ja.
Habe ich vorher mit dir diskutiert. Der Verlag ist Velopress, aber ich habe es auch sehr günstig auf Amazon auf meinem Kindle erstanden. Ja, und ich würde sagen, bevor wir uns dann noch weiter verhaspeln, gehen wir es einfach mal an, wie ist das Buch strukturiert und ob es anwendbar ist. Und natürlich die Abnörderei kommt dann am Ende, aber ich würde sagen, wir stellen einmal den Inhalt des Buchs
ganz kurz vor.
Kurz oder? Und knackig vor.
Wer mag mal in einem
Mario hat einen Schummelzettel Abriss. Gehabt.
Na, es geht im Großen und Ganzen um das Management des Gewichts, des Körpergewichts für eine optimale Leistung am Wettkampftag, in Wettkampfphasen, dass das nicht immer einen kausalen Zusammenhang vom Körpergewicht zur Leistung gibt. Mhm. Das ist vielmehr abhängig von einer Körperzusammensetzung, die dann für unterschiedliche Athleten und unterschiedliche Sportarten optimal ist. Und in weiterer Folge geht es dann darum, wie man es schafft, dieses Racing Weight für sich selbst zu optimieren und angepasst auf den Demand, die Sportart, auf das Umfeld, auf ganz individuelle Faktoren.
Ja, weil bevor er in seine 6 Punkte hineinsteigt, die wir euch näher vorstellen werden, ist es ja so, dass er auch, sage ich jetzt mal, den Athletentypus in den verschiedenen Sportarten vorstellt. Wobei da war im Hinterkopf bei mir immer, der Blumenfeld schaut nicht so aus wie der typische Triathlet und so weiter und so fort. Aber dennoch im Allgemeinen kann man sagen, kann ich mit den Beschreibungen ganz gut leben.
Ja, es ist eine gute Guideline und man kann sich, glaube ich, selbst sehr gut wiederfinden in den diversen Abstufungen, die Abgrenzungen, die er da macht und wo es dann ganz klare Empfehlungen gibt.
Vor allem, weil er auch auf den Bedarf der Sportarten eingeht. Ja. Und was er nämlich aber auch ganz klar sagt, sind 2 Dinge. Erstens einmal ist leichter nicht unbedingt besser.
Ganz genau.
Was mir in dem Buch
Außer beim Laufen geht es auf einem Höchstklasse-Niveau schon in die Richtung, dass leichter wirklich besser ist und noch weniger Körperfett noch besser ist, das mit dem natürlich dann
einhergeht. Da gibt es von außen kommend auch wieder einen Input von Ryan Hall, der gar nicht so langsam Halbmarathon und Marathon gelaufen ist und der das eben noch einmal gesagt hat, dass leichter nicht unbedingt immer besser ist. Also es gibt auch da einen Grenznutzen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass er auch ganz klar sagt, und das Beispiel der Athleten, die er nimmt, das sind immer sehr prominente Athleten, Das gefällt mir auch nämlich richtig gut, dass du ein bisschen eine Story hast, dass du hast den TJ Tolleksen, glaube ich, Weltklasse-Triathlet, vorher Bodybuilder, wie er da seine Umwandlung gemacht hat. Chris McCormick wird erwähnt, der oft zu leicht war in Hawaii und erst mit 2 Kilo mehr dort erfolgreich geworden ist.
Phelps, die Entwicklung, auch sehr spannend, genau. Mit wirklich viel mehr Körpergewicht, dann einfach viel bessere Leistungen aufgrund der natürlich Muskelmasse, die dazugekommen ist.
Chris Horner. Der die Vuelta gewonnen hat mit 41, 42 Jahren und spät erst eigentlich sein echtes Wettkampfgewicht erreicht hat. Und der Punkt, zu dem ich wollte, ist, dass man dieses Wettkampfgewicht, das Optimale, einfach auch immer mit seiner Leistung abgleichen muss.
Also man kann auch mit der Anforderung des Sports, also es ist ja auch ein ganz praktischer Hintergrund eigentlich, wenn man sich zum Beispiel anschaut. Ich habe es jetzt auch gerade offen da, also es werden verschiedene Sportarten verglichen und was ist quasi der durchschnittlich angestrebte oder tatsächlich erreichte Körperfettanteil im Profisektor.
Ja.
Und wenn man sich da halt zum Beispiel anschaut, dass beim Laufen ist es ungefähr bei 7,5% Körperfett und es ist beim Schwimmen aber dann schon bei bis zu 12, was jetzt schon fast das Doppelte ist. Ja. Und es liegt einfach in so praktischen Dingen wie der Isolation, die da einfach wichtig ist. Also man sieht, es ist halt nicht in jedem Sport einfach so, dass der geringste Anteil an Körperfett der beste ist, wenngleich diese Lean Body Mass, also diese fettfreie Körpermasse immer noch die erstrebenswerteste ist natürlich. Ja. Also es geht auch nicht, ich glaube, das muss man auch noch einmal dazu sagen, das Körpergewicht alleine mag, wie es der Mario schon gesagt hat, im Laufen tatsächlich einen riesen Impact haben, aber es geht trotzdem darum, ich kann ja das Körpergewicht aus vielerlei Sicht verlieren. Ich kann es durch Entwässerungen, wie man es aus Kampfsport Seite kennt, kurz vorm Wiegen zum Beispiel schaffen. Ich kann wirklich auch gezielt Muskelmasse abnehmen, was wahrscheinlich nicht wirklich im Erstrebten ist.
Naja, außer nicht halt immer. Außer beim Bodybuilder, der zum Triathleten wurde.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist halt absoluter Sonderfall natürlich, ja.
Aber grundsätzlich gut erklärt dort.
Und das ist wichtig halt einfach aus dem Buch, es geht schon ganz massiv um das Thema Körperfett und nicht direkt um das Gewicht, obwohl der Titel Racing Weight heißt.
Und
das
ist und in dem Rahmen auch darum, dass eben der Körperfettanteil bei verschiedenen Athletentypen anders ist, auch in Bezug auf natürlich männlich-weiblich, auf Alter und diese Parameter. Und da ist es spannend, weil man eben, so habe ich es verstanden, sich wirklich sehr gut finden kann. Wenn man sich gut einschätzen kann, weiß, was ist man für ein Athletentyp, was für einen Sport betreibe ich und wie schaffe ich es, aus der Ausgangssituation was Besseres zu machen. Und das geht ganz oft über Körperfettanteil.
Genau.
Ja. Und noch ein Zusatz zu den Läufern. Das war schon eher der Vergleich in einem Segment, in einem wirklich Höchstleistungssegment, die Langstreckenläufer sind aus gewissen Regionen die Besten der Welt immer und haben dementsprechend auch immer ganz ähnliche Körpertypen, decken ganz ein ähnliches Bild ab und dementsprechend macht es bei denen dann Sinn, wirklich das Körpergewicht zu reduzieren. Ja.
Was er aber ganz klar sagt, ist, es lässt sich für niemanden genau sagen, was das optimale Wettkampfgewicht schlussendlich ist. Das muss man selber rausfinden. Was aber ein ganz gutes Tool ist, ist, dass er sagt, ja, aufgrund des Körperfettanteils, der in deiner Sportart wünschenswert wäre, kann man, wenn du deinen Körperfettanteil kennst, relativ genau prognostizieren, woran du zu arbeiten hast.
Ja. Ja,
sprich, wenn die Anforderung ist, optimaler Körperfettanteil deiner Sportart 8% und dein Körperfettanteil ist bei 12%, dann wissen alle drei, einschließlich der Hörerschaft, jetzt woran einmal in erster Linie zu arbeiten wäre.
Es wird auch immer wieder ermahnend darauf hingewiesen, dass der Körperfettverlust dann nicht ohne Energie funktionieren kann. Also immer diese Parallelen zu eben dann dem Muskelabbau, den viele betreiben, anstatt Körperfett abzubauen, wenn eben Unterversorgung da ist.
Aber da sind wir schon in den Säulen drinnen.
Da sind wir schon drinnen, aber es geht
vielleicht
da.
Ich würde noch einen Satz davor, bevor wir zu den Säulen kommen, weil ich finde, das ist auch ganz interessant, weil es ja immer darum geht, naja, wie viel ist denn Genetik? Ja, da mit dem hat er ja auch aufgeräumt und hat gesagt, quasi 65% sind Genetik und 35% von dem ist purer Lifestyle. Ja, das heißt, du kannst extrem viel an der Schraube drehen. Ja. Kommen wir zu den Säulen, oder? Hätte ich gesagt.
Säulenpunkte. Ja, also es ist so, dass sein Programm in 6 Punkte aufgeteilt ist und das erste ist jetzt einmal ganz pragmatisch, dass man seine Diätqualität, also das, was man isst, tatsächlich sehr stark verbessern kann.
Ja, es ist die sechs Punkte, diese sechs Säulen, dieses sechs Stufenprogramm zielt einfach darauf ab, dass man insgesamt alle möglichen Stellschrauben abdeckt, mhm, und es macht dann halt auch in der Priorisierung vielleicht Sinn. Qualität der Diät ist so ein Faktor eingeführt, eine Abkürzung dafür eingeführt, eigentlich hinfällig. Es geht darum zu schauen, dass man das, was man zu sich nimmt, optimiert.
Ja, und ich würde auch damit dem das, Diät, das ist ja eigentlich ein Übersetzungsfehler in dem Sinne, ja, weil es ist ja gar keine Diät gemeint, das ist ja auch ganz wichtig, sondern es ist eigentlich die Ernährung. Ja, also das Buch geht nicht darum, sich auf Diät zu setzen, sondern seine Ernährung wirklich umzustellen, ohne eigentlich Verzicht zu üben.
Also die Übersetzung ist Diet und dementsprechend
ist einfach. Genau, ich sage es nämlich auch immer.
Diät, was ist Diät, das, Lebensweise. Im Grunde genommen will er davon wegkommen, dass man sich weghungert, sondern dass man eigentlich ein wirklich gutes Management seines Gewichts hat. Und die erste Stellschraube, da ist er ganz klar, ist die Ernährung.
Ja. Punkt.
Ja. Und da geht es in erster Linie darum, dass man, wenn man da sagt, man möchte seinen Diet Score oder seinen Ernährungsschatz erweitern, man in erster Linie sich die Frage stellen sollte, wie viel isst man wovon.
Genau.
Und was mir da besonders gut gefällt, ist, dass er sagt, es bringt bei manchen gesunden Sachen dann auch nichts davon, noch einmal zu essen, sondern es gibt eine Gesamtsumme, die wenig individuell ist, wo aber jeder mal selber sich hinterfragen sollte, was er isst. Und er hat einfach, und das räumt er auch ein, die Aufteilung ist willkürlich, weil am Ende des Tages kann eine Dose Cola, das sagt er wortwörtlich, auch einmal dein Leben retten. Insofern, wenn du wirklich einen Hunger hast, ist ein Cola tatsächlich angebracht. Aber was meint er damit? In erster Linie sagt er mal, dass es ganz wichtig ist, dass man Obst isst, dass man Gemüse isst, dass man sich mit hochwertigem Eiweiß versorgt. Das kann kommen über Fleisch und Milch, dergleichen mehr. Nüsse, Samen, das ist extrem wichtig. Und am Ende des Tages dann die ganzen anderen Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Also Süßigkeiten beispielsweise und dergleichen mehr. Wobei er auch wieder einräumt, und das sagt er auch ganz klar, dass wenn während des Sports ist es egal, was man isst. Also im Sinne von, dort ist dieser Diet Quality Score ausgeschaltet. Das heißt jetzt nicht, dass ihr beim Radlfahren Blutwurst essen solltet. Liebe Grüße an den Patrick Wiesinger an der Stelle. Sondern das heißt, dass es da weniger eine Rolle spielt, ob das jetzt ein, weiß nicht, Vollkornbrot ist oder eine Dose Cola.
Ich glaube, da muss man auch noch ein paar Sachen noch zusätzlich dazu sagen. Einerseits, weil wahrscheinlich jetzt bei Milch und Fleisch schon manche da einen Beißreflex kriegen. Es ist losgelöst von diesen ganzen...
Weil sie Hunger haben.
Weil es ist losgelöst von irgendwelchen veganen Geschichten oder sonst was. Ja, also es geht
ja, gar nicht losgelöst ist es nicht. Er sagt, wenn man aus ethischen Gründen sich für diese Ernährung entscheidet, ist das voll und ganz okay. Er wird niemanden dazu überreden, dass er es umstellen muss.
Der Diet Quality Score funktioniert für Veganer genauso wie für Nicht-Veganer.
Richtig, aber das er räumt das ein, dass die Versorgung mit Eiweiß schon einmal für Vegetarier schwieriger ist und für Veganer noch einmal wesentlich schwieriger ist.
Aber und nicht unmöglich.
Genau. Nicht unmöglich, aber schwieriger.
Das, was man, glaube ich, irgendwie da dazu sagen muss, weil das ist, finde ich, dieser Diet Quality Score ist eigentlich das, was man aus dem Buch voll mitnehmen kann und wo aus meiner Sicht der absolute Mehrwert aus dem Buch ist, nämlich für die rein praktische Anwendung. Es geht dabei um das, dass man wegkommt von irgendeinem Kalorienzählen oder sonst was, sondern dass man das Essen, was man zu sich nimmt, nach Qualität bewertet. Und da gibt es eine ganz klare Tabelle. Und eben, wie du gerade gesagt hast, es hilft auch nicht viel von dem Gesunden. Irgendwann ist auch da genug. Ja. Und man gibt sich quasi für die Nahrungsaufnahme Punkte. Also ein konkretes Beispiel, wenn man eine Portion Gemüse isst, gibt es zwei Punkte. Nimmt man jetzt zum Beispiel eine Portion Zucker, das ist ganz genau beschrieben, was das heißt, und was ist eine Portion, und auch da geht es nicht um Wiegen oder sonst was, das macht das so gut praktisch anwendbar. Für das gibt es zum Beispiel -2 Punkte. Und so kann man das einfach, ohne dass man da Raketenwissenschaft betreibt, für sich am Tag einfach mal diesen Score zusammenrechnen, und wenn da irgendwie 0 rauskommt, ist halt schlecht. Am Tag, wenn Minus rauskommt, ist fatal. Und ich glaube, der höchste Score, der erreichbar ist, ist gleich 24 oder 27 sowas, oder sowas. Das wäre quasi, wenn man alles ausgeschöpft hat. Und da geht es eben darum, dass wenn man ab der vierten Portion Gemüse, glaube ich, gibt es für die vierte Portion 0 Punkte. Ja. Und es ist sogar so, dass es dann
Minuspunkte gibt.
Bei den Nüssen zum Beispiel, für die ersten zwei Portionen gibt es jeweils 2 Punkte. Ja. Und ab der vierten gibt es schon Minuspunkte, weil natürlich die Nüsse extrem fett sind, auch wenn es gesunde Fette sind, aber sind natürlich auch dann hochkalorisch. Ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Und das macht halt den Unterschied. Und so kann man dann irgendwie wirklich ein Gefühl kriegen und Punkte sammeln. Und man merkt, man ist dann automatisch gesund, aber vollwertig. Das ist der Riesenpunkt. Also es ist keine Diät im Klassischen, sondern einfach mal versucht, die Ernährung zu optimieren.
So simpel, ich glaube, du hast das schon jetzt in so einem Zwischensatz, in einem Wort schon richtig beschrieben. Man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man das einmal mittrackt und dieses System einmal probiert, was einem dann gut tut, wie sowas überhaupt funktioniert. Ich glaube, die größte Hürde ist da bei vielen Athleten, wie gehe ich das jetzt an? Wie ernähre ich mich vollwertig mit ganz normalen Nahrungsmitteln, ohne irgendeine Substitution von außen? Das ist gut möglich, das sind super Anhaltspunkte in dem Buch und das kann man auch dann einmal probieren, auch anpassen an die jeweiligen, an den jeweiligen Geschmack. Ich glaube, das gehört auch noch
ganz wichtig dazu. Also für ganz ganze wichtig Newbies dazu. Ist es sicher am Anfang eine Arbeit,
aber ist ganz man bestimmt,
aber über diese Arbeit ein gutes Gefühl dafür, was man zu sich
und
nimmt.
Und das ist es am Ende. Also für diejenigen unter euch, die straucheln und immer wieder das Fragezeichen im Kopf haben, wie kann ich sowas angehen, wie kann ich mich besser ernähren, wie kann ich mich vollwertig ernähren über ganz normale Nahrungsmittel, das wäre ein Tool, das wäre eine Möglichkeit, über diesen Score zu arbeiten. Das heißt dann nicht, dass man das dann ein Leben lang weitermachen muss, sondern wenn man dann eben dieses Gefühl dafür entwickelt hat, einen Überblick im Kopf hat, wie das funktioniert, dann ist man am richtigen Weg.
Ich finde auch, was eine coole Geschichte ist, ein Satz nur noch dazu, ist, dass man sich auch dadurch durch dieses System erlauben kann, zu sündigen. Also es wird jetzt nichts verteufelt, sondern man gibt sich einfach Minuspunkte und man kriegt auch dann ein Gefühl dafür, wie viel von dem Schlechten nehme ich eigentlich zu mir. Ja? Ich glaube, manche haben gar keine Ahnung und denken sich dann irgendwie, oh Gott, das eine Stück Schokolade, das haut mir schon meine ganze Diät zusammen, was überhaupt nicht der Fall ist. Dafür gibt es halt dann einfach zwei Minuspunkte und die kann ich auf der anderen Seite in irgendeiner Weise ausgleichen oder am nächsten Tag oder wie auch immer. Man kriegt einfach ein Gefühl dafür und es werden keine Lebensmittel verteufelt. Das ist auch echt der Punkt.
Was ich sagen wollte. Find. Es ist so schön undogmatisch.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist richtig erfrischend, muss man sagen.
Ja, weil es gibt so viele, ich weiß nicht, viele der Hörerinnen und Hörer haben das sicher schon erlebt in ihrer Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, dass es immer wieder einen Kasperl oder Scharlatan gibt, der, weiß nicht, Nahrungsgruppen, sage ich jetzt mal, grundsätzlich verteufelt, ob es jetzt irgendein ein Makronährstoff ist oder
und dass es Heiligen Gral verkauft.
Oder irgendein, keine Ahnung, Tomaten machen dich blatt, weil es sind Nachtschattengewächse und im Grunde genommen bestehen es zu 90% aus Wasser. Das sind halt so einfach Themen, wo ich einfach sage, die kommen in dem Buch nicht vor und das finde ich ziemlich geil. Ich denke, dass der Punkt einmal ganz gut abgearbeitet worden ist. Es macht auf jeden Fall, wenn man dieses Buch nur teilweise lesen möchte, macht Sinn, diesen Teil zu lesen.
Ja, ja.
Beim zweiten Teil bin ich mir mindestens genauso sicher, dass es Sinn macht, diesen Teil zu lesen. Das ist nämlich Manage Your Appetite, also Appetitmanagement. Was heißt das?
Es heißt, man muss ganz klar unterscheiden, was für einen Hunger habe ich, kurz gesagt. Geht der Hunger vom Kopf aus oder vom Bauch aus. Wenn der Magen knurrt, dann ist es ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass das vom Bauch ausgeht und dass der Körper einfach nach Nahrung, nach Energie schreit. Und es war wieder genauso, wie ihr gesagt habt, auch das wird nicht verteufelt, auch das wird als Mittel eingesetzt, als Möglichkeit, diesen Appetit zu managen und vor allem einschätzen zu können.
Ja.
Wenn es dann aus Langeweile passiert, dass man isst oder vor dem Fernseher, vor einer Serie einfach nur so nebenbei, dann wird es nicht dieser Bauchhunger sein, sondern eher der Kopfhunger. Oder in Bezug auf Stress, auf andere Faktoren, die das befeuern, dass man das Gefühl hat, jetzt muss ich unbedingt was essen von irgendwas. Dann muss man einfach differenzieren lernen, ist es jetzt der oder der Hunger? Und dann kann man den Appetit, den man hat, managen, in die Richtung geht.
Ich glaube, wir müssen das auf eine persönlichere Schiene bringen. Ich bin ein Fahrt- und Stressfresser der Sonderordnung. Der Gary hat sich mal gewundert, als wir über einen gemeinsamen Dubai-Urlaub hatten, dass mein Pankreas nicht rausspringt bei den Süßigkeiten, die ich hintereinander essen kann.
Aber du musst dir auch erzählen, kiloweise. Er hat einen halben Kilo türkischen Honig einfach so am Abend vor dem Fernseher gegessen. Also da kriege ich alle Zustände, wenn ich mir das nur anschaue.
War sicher Bauchhunger. Ne?
Als Digestive.
aber jetzt kommt es zu einer Sache, die schon nicht unwichtig ist. Natürlich habe ich das aus purer Lust und Geilheit gegessen. Aber das muss man sich dann auch eingestehen können.
Ja.
Und es ist tatsächlich, dieses Appetitmanagement ist kurz zusammengefasst, die Frage, wie oft haben wir physiologisch echten Hunger in unserer Überflussgesellschaft? Und kann man Hunger nicht auch als Trainingstool dann einsetzen ein Stück weit. Das heißt nicht, dass man hungern muss die ganze Zeit, sondern dass es auch sehr lässig sein kann, dass man mal hungrig ist, weil man sich dann wirklich auf ein Essen freut, auf ein gescheites.
Ja, ich finde es auch, ich find's auch total interessant, zum Beispiel, kennt wahrscheinlich jeder. Manchmal steht man da früh auf und frühstückt, weil man halt immer frühstückt, aber eigentlich hat man gar keinen Hunger. Ja. Und es gibt einfach so Tage, da könntest du in der Früh einen nüchternen Lauf 1,5 Stunden machen, weil du einfach keinen Hunger hast und am nächsten Tag knurrt da der Magen und wenn du da rein trainierst, ist aus meiner Sicht halt der falsche Weg. Ja. Und das ist genau diese Geschichte zwischen Kopf und Bauch. Ja. Ja. Und dieses Essen, weil man halt immer isst oder keine Ahnung, nee, eigentlich sollte ich heute schon noch was essen, weil ich habe jetzt noch gar nicht Hunger, habe ich aber keinen.
Er gibt sogar, und das klingt kontraintuitiv, er gibt sogar fixe Esszeiten vor bei einer Methode und sagt, dass es bei den fixen Esszeiten wichtig wäre anzustreben, dass man zu jeder Mahlzeit wieder hungrig wird. Ja, ja. Dass man ein Gefühl entwickelt, wie sich der eigene Hunger entwickelt. Und er teilt das ja ein in Headhunger und Bellyhunger, also Bellyhunger, der Bauchhunger, der echte, tatsächliche Hunger und Kopfhunger, ich habe jetzt Lust, was zu essen, ist deswegen auch so wichtig zu differenzieren, weil selbst wenn man satt ist und an einem Nahrungsmittelgeschäft oder einem Restaurant vorübergeht, an einem Stand für türkischen Honig, es so ist, dass der Körper uns diesen Bauchhunger wieder vortäuschen kann. Und er sagt, das ist ganz, ganz wichtig. Im Grunde genommen sagt er, dass es ein unglaubliches, eine Erweiterung des Bewusstseins ist, das zu wissen. Also Wissen ist in dem Fall Macht, dass man tatsächlich weiß, wie dieser Hungermechanismus im Körper funktionieren kann und was ihn einleitet. Und das ist die begleitende Frage, habe ich jetzt tatsächlich Hunger? Für ganz viele, für mich ganz bestimmt, so nehme ich dann immer ab, dass ich mir wirklich die Frage stelle, habe ich gerade Hunger oder nicht? Ja, wenn ich es mit Nein beantworte, esse ich nicht in den Phasen, wo es mir wichtig ist.
Und genau da geht es auch wieder darum, dass er das komplett ohne irgendeine Wertung präsentiert. Wirklich unaufgeregt. Das kann man dann auch lesen, ohne dass man danach eben ein schlechtes Gewissen hat oder was auch immer, sondern es wird einfach faktisch dargelegt, dass das auch antrainierte Verhaltensmuster sind aus unserem Überangebot in der Gesellschaft eben, wie du sagst, es geht aus, man geht an einem Geschäft vorbei oder hat halt einfach extrem viel zur Verfügung.
Ja, Essen und ist auch geil.
Aber wenn man das weiß, dass das antrainiert ist, dann geht man vielleicht, ich glaube, das kennt da jeder vom Einkaufen, wenn man hungrig einkaufen geht, ist einfach Wahnsinn, wie voll und mit was für einem Scheiß das Wagerl voll wird. Wenn ich voll gegessen einkaufen gehe, dann schaut das ein bisschen anders aus. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, mit dem Wissen dieser Mechanismen auch nicht anders. Ja. Es gibt dann auch so ein bisschen eine Guideline, wie kann ich das unterscheiden und wie kann ich das managen in der Praxis. Also so einfache Dinge wie die Küche ausräumen von Lebensmitteln, die ich nicht konsumieren möchte, immer nur für eine Mahlzeit einzukaufen. Natürlich muss man sich da fragen, wie praktikabel ist das. Aber
ja, Peter Reed hat das gemacht.
Ist eine Möglichkeit, die man nutzen kann.
Dreifacher Ironman-Gewinner für die jüngeren Hörer.
Und das Worst-Case-Szenario ist halt so Buffet-Essen. Ne? Ja. Also Dinge mit einfachen Gerichten arbeiten, also keine große Variation während der Mahlzeiten.
Der Klassiker, bringen wir es noch einmal auf eine persönliche Schiene, der Klassiker ist das Trainingslager und das Buffet-Essen, oder? Ja. Dass Leute es schaffen, 20, 30 Stunden in der Woche zu trainieren und mit drei Kilo mehr nach Hause zu kommen. Nein, ich war heuer in Kroatien.
Das ist Wasser, was eingeladen
wird. Ja, das ist Wasser, gell? Nein, ich war heuer in Kroatien und das Essen ist dort immer fantastisch und das ist halt ein Riesenproblem, wenn man 6 Stunden jeden Tag Radl fährt und ich habe es tatsächlich geschafft und da kommen wir auch zur dritten Säule, Balance Your Energy Sources. Wenn du dich beim Training gut versorgst. Und das war ja eigentlich früher immer das Kontraintuitive. Die Leute haben nichts gegessen vorher, die Leute haben währenddessen nichts gegessen und haben gedacht, dass es eine super gescheite Idee ist, sich dann voll zu pampfen. Ja. Das ist das perfekte Mittel zur Einlagerung. Ja, also wer blatt werden möchte, macht es genauso. Dass du dann tatsächlich aber auch schon, und das ist Manage Your Appetite, ich habe gewusst, es gibt diese und jene Sachen und ich habe mir schon im Kopf eingeteilt, was werde ich essen können und was werde ich nicht essen können. Und das Schöne ist, ich habe alles gegessen, nur in der Menge einfach so reguliert, dass ich es tatsächlich geschafft habe, auf Trainingslager nach Kroatien zu fahren, mit einem Kilo weniger heimzukommen, im Gegensatz zu früher, wo das teilweise Dramen waren, die sich da abgespielt ja, ich haben.
Aber du hast da Muskelmasse zugenommen, oder? Im Trainingslager. Dann 3-4 Kilo in 2 Wochen.
3-4 Kilo in 2 Wochen.
Ja. Die Gains.
Bestimmt, die Gains, ja. Nein, weil ich am Kleden Butterrollstein geleckt habe, oder was?
Aber die Geschichte ist ja, diese grundsätzliche Versorgung macht ja auch eben dadurch einen Sinn, dass man diesen Kopfappetit komplett ausschalten kann. Also das weiß ja jeder, wenn man gerade beim Radfahren, finde ich, merke ich es persönlich am meisten, wenn ich da wirklich gut versorgt bin, dann habe ich nicht diesen Wahnsinnsfressflash, wenn ich heimkomme. Ja. Und wenn das einmal nicht hinhaut, dann kommst du heim und würdest am liebsten in den Kühlschrank reinkrallen.
Ja. Das ist aber...
Das macht einen wesentlichen Unterschied, und auch da gibt es eigentlich noch so einen Trick, dass man wirklich kurz vorm Heimkommen eigentlich, sagen wir mal in den letzten 20 Minuten, zum Beispiel noch ein Gel nimmt oder ähnliche Dinge, damit man halt irgendwie den Appetit halt einfach, diesen Fressflash-Appetit halt einfach ausschaltet. Ja. Oder was bei mir auch extrem gut hilft, ist, wenn ich direkt heimkomme und irgendein Eiweißshake oder irgend sowas, weißt, einfach, dass der Magen mal voll ist, irgendwas, was Süßes, aber trotzdem was mit Gehalt da ist, ja, und dann reicht das schon aus, dass der Fressflash...
Was ich gern mache, ist, ich bin ja ein kleiner Snob, ich nehme fast ausschließlich Produkte von Mauten, wobei ich die nehme, weil ich sie gut vertrage, und dann nehme ich sogar recht viel davon, und wenn ich dann wirklich Lust habe, esse ich währenddessen, aber da verbrenne ich halt meine 3.500-4.000 Kilojoule. Linzerschnitten. Ja. Lebkuchen, M&M's, scheißegal, Hauptsache die Versorgung ist gewährleistet, aber nachher bin ich, und das ist jetzt gerade im Alter auch wichtig, umso disziplinierter bei den Sachen, die ich esse und kann das Gewicht müheloser halten, als ich es vor 4-5 Jahren versucht habe.
Das sind aber dann immer wieder so antrainierte Geschichten, trainieren, um dann fressen zu können. Das ist so ein Muster, die es gab, und von dem musst du halt weg. Ja.
Das ist ein ganz falsches Mindset. Das ist nämlich etwas, womit viele anfangen.
Aber deutlich, das ist halt, das kriegt man extrem schwer weg, wenn man sich das einmal antrainiert hat. Also dieses Belohnungssystem, nicht trainiere ich hart, lang, viel.
Die Legitimation zum Fressen. Dann,
also von der Insulinreaktion, die im Körper abgeht, wenn du die Kohlenhydrate reinhaust, macht es eigentlich nur Sinn, währenddessen zu fressen oder vorher zu fressen.
Natürlich.
Ja. Weil da sind wir jetzt auch mittendrin. In der dritten Säule, Balance Your Energy Sources, also wirklich, dass sich die Frage zu stellen, was man wann auch ein Stück weit zu sich einnimmt.
Ja. Naja, und das ist ja der ganz klassische Hausverstand, sagt einem doch, naja, dann, wenn die Energie fließt, wenn ich mich bewege, wenn ich es brauche, dann muss ich es auch zuführen und nicht danach, weil dann ist es zu spät. Ja,
aber es ist diese Fettstoffwechselfalle.
Ja.
Das ist nämlich etwas, worauf er nämlich auch eingeht, diese ganzen nüchternen Trainings, die ich persönlich für einen Schwachsinn halte, das sieht er differenzierter. Er sieht es insofern differenzierter, weil er sagt, man kann das machen, wenn man wenig Zeit hat, man kann das machen. Wenn man einen sogenannten Quickstart macht, wo es wirklich um die Gewichtsabnahme und nicht die Performance-Zunahme geht, da kann man das machen. Aber das Problem ist, dass viele das dann so anwenden, dass sie versuchen, diese Schraube auch noch in Umfang und Intensitätsphasen mitzunehmen und dann das Desaster vorprogrammiert ist, weil man sich komplett entleert und dann versucht, irgendwann einmal brechen die Dämme und man frisst den Kühlschrank leer.
Der Klassiker ist dann auch, dass einfach die Energie aus den Proteinen kommt, aus der Muskulatur, sie selbst auf, man frisst sie selbst auf, was über kurz oder lang über einen Leistungsverlust oder zu Krankheit.
Ja, aber paradoxerweise leider auch zu einer Gewichtsabnahme, wo sich viele halt bestätigt fühlen, dass wir es richtig machen. Ja. Ich glaube, da ist halt einfach immer noch dieser Riesendenkfehler drinnen, dass man sagt, okay, während ich mache jetzt Sport und wenn ich gar nichts zu mir nehme, dann ist der Verbrauch ja so viel höher im Verhältnis zur Einnahme, weil die Einnahme ist gleich null, dass ich dann mehr abnehme. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Und zum anderen glaube ich, dass man immer noch ein falsches Gefühl hat für Kalorien. Also wenn ich jetzt 60 Gramm Kohlenhydrate aufnehme in der Stunde, und ich gehe jetzt eine Stunde laufen, habe ich ja trotzdem ein Defizit, ein kalorisches. Und das ist einfach der Punkt, dass mit der richtigen Zuführung der Energie du trotzdem abnimmst. Und man sagt halt auch immer, die Fette verbrennen im Feuer, der Kohlenhydrate, da ist auch was dran. Ja? Das heißt, dieser katabole Zustand, den du dir jetzt gerade angesprochen hast, Mario, den gibt es halt dann nicht, den kann ich da ausschalten. Und dann habe ich auch diesen Wahnsinns-Fressflash nicht, wenn ich komplett unterzuckert heimkomme einfach.
Ja? Also das kann man nochmal zusammenfassen. Und ich habe es an anderer Stelle gesagt, man sollte im Training immer so agieren, dass man niemals so einen Fressflash bekommt.
Ja, genau.
Und das heißt, bei ihm konkret ein Vorladen der Kohlenhydrate, also dass man die Kohlenhydrate vor dem Training einwerfen sollte, ganz konkret sagt er, vor großen Belastungen sogar 100 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Das ist gar nicht so wenig in einer Mahlzeit, muss man dazu sagen. Und dass man dann 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate, das schreibt er, man kann wesentlich mehr auch noch nehmen, ja, dass man diese Mengen zu sich führen kann, wenn notwendig.
Und in andere Richtung ist es manchmal auch ein bisschen ein Problem bei eben dann nicht so langen Einheiten und einem nicht so hohen Verbrauch trotzdem dann die Legitimation zu holen für sich, dass man dann danach auffüllen muss und kann und soll und wirklich einen Kalorienüberschuss produziert. Mit dem guten Gewissen, jetzt habe ich trainiert und habe viel verbraucht, habe es vielleicht auch versorgt und esse dann trotzdem, fülle dann trotzdem wieder auf, was vielleicht viel des Guten ist. Also kurzum, man muss einfach einen guten Überblick haben, was wird diese Einheit für mich kosten, energetisch, über was für eine Dauer, was mache ich davor, was mache ich danach.
Ist beim Schwimmen schwierig.
Was mache ich währenddessen? Ja, wobei jetzt ich kenne wenige, die Kaffeeflaschen am Beckenrand stehen haben, außer du redest jetzt vom Freiwasser.
Ich meine, den Verbrauch beim Schwimmen tatsächlich wirklich nied- und nagelfest zu definieren. Ich sage jetzt mal, beim Radfahren ist es leicht mit dem Powermeter, beim Laufen nach Watt ist es, hätte ich gemeint, auch recht leicht.
Ich stelle aber dann trotzdem die Frage, ob es wirklich bei einem 90-Minuten-Schwimmtraining das jetzt bahnbrechend ist, wenn ich wirklich die 90 Minuten nichts aufnehme. Also
wie viele
Schwimmen vor- und nachladest, weißt du, was ich meine? Ist das, denke ich, überschaubar.
Nein, weil ich wollte die Diskussion allgemein führen, dass man diese Übereinnahme und diese zu wenig Einnahme, so wie bei der ersten Säule, dem Diet Score, am Ende auch ein Stück weit Arbeit vom Athleten oder von der Athletin ist, dass man sagt, okay, was verbrauche ich? Und sich das tatsächlich mal im Individualfall anzuschauen, weil wir können es jetzt ad hoc nicht sagen. Was wir sagen können ist, eine Stunde bei 100 Watt sind 360 Kilojoule. Immer. Dass man Kilojoule nicht so einfach übertragen kann in Kilokalorien, ist dann wieder so ein physisches Phänomen, ein physikalisches Phänomen. Aber der Einfachheit halber kann man das schon machen.
Ja.
Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber da mal ein Gefühl zu bekommen, ist sicher am Anfang auch Arbeit.
Und da muss man einfach die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ja. Also es geht dann schon darum, eben das Gefühl zu entwickeln. Und da geht es nicht um Gramm, sondern da geht es um eher Zehner. Ranges. Das kann man dann schon gut rausfinden. Das ist schon plakativ zum Schwimmen, wenn man in der Früh eine nüchterne Einheit macht, 1,5 Stunden hart schwimmt. Na, dann macht es schon Sinn, dass man diese Einheit auch wirklich versorgt, wenn das am Abend davor nur mit dem Essen passiert und nur eine Stunde oder dreiviertel Stunde in einem Vereinstraining schwimmt, wo die Intensität vielleicht auch irgendwo im niedrigen Bereich angesiedelt ist, ne, dann brauche ich nicht einmal eine Flasche hin.
Ja, ich meine, schauen wir, dass wir jetzt nicht zu weit vom Thema abkommen, weil im Prinzip bei der Stufe 4 geht es ja eigentlich um die Makrobausteine. Ja. Also sprich jetzt das Verhältnis Fett, Kohlenhydrate und Proteine. Also im Prinzip, dass man keins von dem verteufeln kann, glaube ich, sollte im Ausdauersport jetzt auch schon irgendwo angekommen sein.
Und das ist neu für mich, oder neu ist es gar nicht, das ist so 90er-Jahre-Style. Ja. Er ist ein absoluter Kohlenhydratfreund.
Ist man auch.
Weil wir haben ja in den 10er-Jahren, nicht in den 0er-Jahren, so viel Low-Carb-Scheiße.
Ja, schon Ketogen und
Ketogen und Paleo und die ganzen Schwachsinnigkeiten, die wahrscheinlich einige Sportler um Jahre gebremst haben im Training gehabt. Und da jetzt wieder jemanden zu haben, der Kohlenhydrate als das sieht, was sie sind. Ja? Das Benzin, mit dem alles geht. Ja? Das finde ich cool.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, ich habe das Buch ja auch praktisch getestet. Es funktioniert ja auch. Ja? Und ich glaube, jeder von uns weiß, also Low Carb, ganz ehrlich, ist natürlich funktionieren in irgendeiner Weise würde es, aber nicht mit Performance. Das ist einmal ganz
klar. Das ist das, was er explizit sagt. Also, Low Carb ist für Nicht-Sportler fair enough, effektiv, aber für Leute, die ein gewisses athletisches Niveau anstreben, tödlich. Ja,
genau. Und was dann auch in der fünften Säule, im fünften Schritt diskutiert wird, dass es einen Unterschied macht, wann ich was esse. Dass man dann getimed Low Carb, um irgendeinen Zweck zu erfüllen, isst, macht schon Sinn. Ja, ja. In gewissen Situationen. Nun muss
es
man muss man wissen,
ganz
warum.
Explizit die Tageszeit, ja. Genau. Gehen wir nochmal kurz die Proteine an. Also er geht ja dann auf die 40-30-Diät ein oder auf die 40-30-30, aber im Grunde genommen sagt er, Proteine sind wichtig, auch im Ausdauersport. Die unterschätzt er meiner Ansicht nach sogar ein bisschen, aber er ist der
Ernährungswissenschaftler. 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist er da. Das wäre jetzt bei einem 70 Kilo, wenn das
84 Gramm, ja. Also ich gebe meinen Athleten immer die Empfehlung, von 2 Gramm auszugehen. Und gerade bei Vegetariern und Veganern, weil natürlich die Bioverfügbarkeit von pflanzlichem Eiweiß einfach geringer ist.
Ja, die Frage ist, wie kriegst du das? Also 2 Gramm ist halt viel.
Ja.
Ich bin da schon bei dir.
4 Gramm ist das Höchste, wovon ich je gehört habe, von einer echten Ernährungswissenschaftlerin.
Du musst halt nur überlegen, du kriegst das dann fast nur noch über Substitution halt rein. Ja.
Oder einfach wirklich eine sehr durchdachte Ernährungsaufnahme.
Ja, weil ich habe mir
auch es ist nicht leicht.
Damit man ein bisschen zurückgeht zu diesem Quality Score, ich habe mir natürlich dann auch zusammengerechnet mit der Idealmenge an Portionen, die er quasi angibt, du kommst halt immer auf sehr wenig Protein.
Ja,
das also, stimmt. Das ist, wenn du die mageren Proteine hernimmst, da gibt er 2x2 Punkte und bei der dritten Portion ist es nur noch einer.
Ja.
Das heißt, im Prinzip, wenn du das voll ausfüllst, sind das 3 Portionen.
Das stimmt.
Er sagt, das sind eine Portion ist ungefähr eine Hand, also eine komplette Hand groß Fleisch oder Fisch. Ja, da bist, wenn du das machst, bist du ungefähr bei 60 Gramm. Ja. Und das ist wirklich wenig. Ja.
Das ist wenig.
Und natürlich kannst du jetzt sagen, irgendwo sündigst vielleicht und hast dann auch noch ein fettes Fleisch oder so dabei, das hat ja auch Proteine, aber ist eigentlich nichts in der Sache. Ja. Also da bin ich bei dir, ich würde wahrscheinlich irgendwo bei 1,5 Gramm, denke ich, bist du auf jeden Fall auf einer safen Seite, wenn du das hinbringst. Ja. Ja.
Und ob mit Fleisch oder pflanzlich basiert oder durch Substitution von einem Anteil, sei es drum, irgendwie musst du auf die Anzahl kommen.
Ja, weil das ist der Punkt, das schreibt er nämlich schon. Es ist nämlich bei dem Quickstart und bei dem Abnehmen, wo wir in der fünften Säule hinkommen, schon so, dass wenn du diesen Abbau von Muskelprotein vermeiden möchtest, du durchaus auf das Protein achten musst. Ja. Und da sage ich, wird es schnell verdammt eng.
Nach Markus Rühl, nur Fleisch macht Fleisch.
Ja, das ist eine grundsätzlich sehr vernünftige Einstellung zum Essen.
Das ist ein Phänomen, glaube ich, was viele in diesem Sport kennen, dieses Dünnfettphänomen. Ja, also das heißt, wenn man dann in Form kommt, dass man zwar Gewicht abnimmt und wirklich leichter wird, aber eigentlich nicht irgendwie wie leaner ausschaut, also drahtiger, trockener, ich weiß nicht, wie man es anders definieren soll, aber dass sich da nichts ändert. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man Muskelmasse abgebaut hat und nicht Fett.
Du hast ja letztens gesagt, dass ich so trocken ausschaue. Das liegt einfach daran, ich versuche wirklich jeden Tag auf meine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Es ist Arbeit.
Ja, aber wo ich mich halt jetzt weigere, weil das nehmen jetzt sicher viele mit, ist, dass das Rätsellösung ist. Es ist halt einfach
ist es
im
nicht?
Endeffekt, es ist trotzdem viel Training und es ist viel gesundes Essen rundherum.
Die 2 Gramm nehme ich deswegen zu mir, weil ich sehr viel trainiere.
Genau, das ist der Punkt.
Und das ist nämlich ein Punkt, bei dem ich schon sage, wenn du nicht sehr viel trainierst, ist das einfach teurer Urin oder.
Ja, und wenn du rundherum Scheiße isst, sagen wir es ganz salopp, und dann einfach 2 Gramm Protein noch pro Kilo Körpergewicht, dann hast du halt einfach. Scheiße plus Protein. Ja. Und das hilft dann auch
nicht. Der Disclaimer dazu, jetzt mittendrin, vielleicht hätte man am Anfang machen müssen, es geht um Racing Weight, es geht um einen höheren Anspruch, es geht nicht um nicht darum, jetzt die Basics zu definieren, dass man vielleicht, wenn man abnehmen möchte, ein Kaloriendefizit produziert oder ähnliches, sondern es geht darum, eine Strategie zu haben, wie komme ich zu meinem optimalen Renngewicht. Das ist alles auf ein bisschen auf einer höheren Ebene anzusiedeln und ich glaube, dass man da die Basics schon voraussetzen muss.
Und wir sind keine Ernährungswissenschaftler.
Nein, gerne danke.
Das noch den Disclaimer sagen. Wir prüfen dieses Buch auf Anwendbarkeit und diskutieren das, was
nicht erfahrungsgemäß
eben, wie zum Beispiel das Thema Proteine halt diskussionswürdig ist, wenngleich wir auch
nicht ganz sagen, explizit. Unseres
ist, das ist die richtige Lösung. Das ist einfach das, wo wir halt dann einfach darüber diskutieren, ob der Ansatz vielleicht auch richtig sein kann oder nicht. Ja.
Ich würde das, was ich mit den 2 Gramm gesagt habe, unter anekdotische Anwendbarkeit für den Athleten Christoph S. Punkt.
Ja.
Und zusammenfassen. Ja. Was nämlich ganz wichtig ist, wir sollten eigentlich jetzt mal die nächste Säule besprechen, dass man seinen Progress, seinen Fortschritt auch überwachen sollte.
Ja, ich glaube, da haben wir aber schon viel gesagt dazu. Es geht darum, ein Gefühl zu entwickeln, was wie wirkt und wie geht das es geht nicht, es führt kein Weg drum, dran vorbei, dass man das auch plakativ mitschreibt, dokumentiert, peinlichst genau, um den Überblick zu bewahren, um auch eine Conclusio zu bekommen. Ja. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und das ist dieser große
Begriff Monitoring. Das ist nämlich etwas, was ich oft höre. Das funktioniert bei mir nicht. Und dann frage ich, hast du es dokumentiert?
Ja. Nein. Ja. Und ist auch nichts, was in 2 Tagen funktioniert. Na. Das ist ein Prozess.
Und es täuscht halt dann der subjektive Eindruck auch extrem, wenn man das nicht mitschreibt. Wenn man sich wirklich dann einmal vor Augen führt und die nackten Zahlen hat, dann sieht man erst, ja, okay, eigentlich gar nicht einmal so gut. Ja? Oder vielleicht super gemacht und es funktioniert. Aber kann man nur so eingrenzen. Und also ich glaube, dafür für diese vierte Säule würde ich da gar nicht viel mehr mitnehmen wollen, wie dieses Monitoring passiert.
Ja, wobei, einen Satz will ich da noch sagen, ich finde, es geht eben halt natürlich viel ums Körperfett, das ist halt wahnsinnig schwer zu messen, weil da müssen wir halt schon noch auf den einen Punkt eingehen, diese ganzen Körperfettwagen, nehmt die, haut in die Tonne, es bringt nichts.
Das stimmt.
Und wer sich auf das verlässt, der
da ist er überraschend konziliant, nämlich. Also da war ich schon stutzig, weil er schreibt ganz explizit, man kann ja einen der Goldstandard, wie heißt denn der jetzt, da schnell habe ich vergessen.
Bioimpedanzanalyse.
Ja, genau. Also die kann man machen, kann man nicht überall machen und dann nimmt man sich eine Körperfettwaage und dann schaut man sich an, ob das Delta funktioniert.
Nein,
und dann,
das ist ja keine lineare Abweichung. Also das ist absoluter Nonsens, das sehe ich genauso. Eine Bioimpedanzanalyse, dass die valide ist, kostet das Gerät irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro, wir haben da ernst stehen. Also das ist wirklich der Goldstandard.
Ja.
Die immer noch auch im Radsport sehr oft angewendete Methode ist ja die mit dem Kaliper. Die Kaliper mit, also im Prinzip werden da Hautfalten-Tests genommen, da gibt es verschiedene Modelle, 3, 5, 8 oder ich weiß nicht, ganz egal.
Mehrpunkte-Analyse.
Genau. Und das Problem ist, das muss auch von wem gemacht werden, der weiß, was eine Hautfalte ist und nicht einfach den ganzen Bauchlappen misst und dann drauf kommt, 17 cm ist schon dick. Ja. Also das ist, ist halt so. Und ich persönlich, ich muss sagen, ich weiß es nicht, also ich habe das auch mal versucht, mit dem Kaliper das selbst zu testen. Also das funktioniert nicht, aus meiner Sicht. Ja. Und das ist eine Pi mal Daumenrechnung. Da kann ich die Schuhgröße auch noch mit einnehmen, so variabel
ist das aus meiner Sicht. Du kannst das dann auch ganz gut hintricken.
Ich glaube, der wirklich gescheite Weg, wenn man das wirklich monitoren will, geht leider zum einen nur über Gewichtstracking. Das würde ich immer jeden Tag wiegen und einen Wochendurchschnitt ausrechnen und schauen, ob sich da was tut. Die zweite Methode ist, das ist die praktisch anwendbarste, ist, schaut euch in den Spiegel und schaut, ob ihr wirklich dünner werdet. Also nicht irgendwie leichter, sondern wirklich, ob man einfach zum Beispiel gerade, sieht man irgendwo schon mal die Bauchmuskeln oder sieht man einen Bauchmuskel? Ja, das ist auch ein relativ guter Test. Und sonst, das würde ich machen, wer es wirklich genau wissen will, in einem Abstand von zum Beispiel 2-3 Monaten eine Bioimpedanzanalyse zu machen, mal den Status quo erheben, die Ernährung umstellen und nach 2-3 Monaten, wo man das wirklich durchgezogen hat, dann eine Kontrollmessung macht und schaut, okay, das funktioniert, hat es nicht funktioniert. Ja. Sollte sich wirklich bei aller Disziplin nichts getan haben, dann glaube ich, wäre der Weg zu einem Ernährungsberater praktisch, der dem vielleicht einmal auf den Grund geht. Wir haben auch schon das Thema Mikrobiomanalyse angesprochen, also vielleicht gibt es da einfach Dinge, die nicht verstoffwechselt werden können. Das sind alle Sachen, für die sind wir nicht gemacht. Ja. Und soll auch jetzt nicht Thema von dem Podcast sein. Aber das ist zum Thema Monitoring vielleicht schon noch zu sagen, weil das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Was direkt aus dem Monitoring, was da gibt, ist dann eben, wann esse ich? Esse ich was? Und das ist auch diese fünfte Säule, dass man sich anschaut, wann macht es Sinn, zu was für einem Zweck was zu essen? Und wenn es dann darum geht, abzunehmen, Körperfett abzunehmen, kann es durchaus einmal sein, dass man die Carbs am Abend streicht. Ja. Es ist aber wieder sehr individuell, man muss schauen, was mache ich zu der Zeit, verfolgt man einen Plan, wie geht es an, was bin ich für Athletentyp, das ist jetzt wieder mit dem Bodybuilder, mit dem
Tollexen. Die Geschichte ist schnell erzählt, war ein Bodybuilder, der 100 Kilogramm gehabt hat und dann ein Weltklasse-Triathlet geworden ist. Also er hat einige 73-Wettkämpfe gewonnen und auch in seiner Triathlon-Karriere immer damit gekämpft hat, dass er zu viel Muskelmasse ansetzt, über die Disziplin Radfahren und Schwimmen vor allem. Und er das mit einem Timing der Ernährung deinem Timing der Makros tatsächlich sehr gut in den Griff bekommen hat.
Also er hat, das er hat den Katabolen-Prozess genutzt.
Genau, ja. Und das, im Prinzip schreibt er ja auch in dem Buch die Kohlenhydrate früh, die Proteine spät,
ja.
Wo dann im Endeffekt das rauskommt, was du jetzt gerade angesprochen hast, Mario, dass man einfach am Abend halt oft einmal die Kohlenhydrate
low carb unterwegs sein kann.
Genau, dezimiert und ja, genau.
Wieder, das sollte man halt einfach nicht willkürlich machen und nicht jetzt aus dem heraus sagen, okay, am Abend lasse ich halt die Kohlenhydrate weg oder generell ein Dinner-Canceling oder was auch immer.
Und am nächsten Tag in der Früh steht vor dem Arbeiten dann 8x400 da oder sowas.
Zu einem gewissen Zeitpunkt mag das stimmig sein und für denjenigen, diejenige passen, aber da gibt es keine Faustregeln, kein Generalrezept. Ja.
Ja, aber grob gesagt, und das kommt ja auch von anderen Stellen mittlerweile schon. Und damit kann ich ganz gut leben, dass man Kohlenhydrate als den Treibstoff sieht, der vor einer Bewegung und während einer Bewegung eingenommen werden sollte. Und am Abend, wenn man in eine Inaktivität kommt, man schläft, tatsächlich nicht mehr dieselbe Notwendigkeit haben. Ich wäre auch nicht für ein Zero-Carb-Konzept beim Abendessen, das halte ich für schwachsinnig. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ob man dann noch 2 Teller Spaghetti braucht am Abend.
Ja. Und dann in weiterer Folge auch, was das mit der Schlafqualität macht und ähnlichem.
Ja. Ja.
Also das ist auch das stimmt, dann eine Kettenreaktion, die daraus resultiert. Ja.
Also ganz wichtig, dass man vor und während der Belastung das zu sich nimmt, natürlich auch im angemessenen Rahmen, aber wir sprechen jetzt mal von einem langen Radtraining, da macht es durchaus Sinn, vor dem Training 100 Gramm Kohlenhydrate und während des Trainings sich das auch noch reinzuführen. Ja. Je nachdem, wie viel Watt und Kilojoule man da natürlich leistet oder abarbeitet.
Genau. Dennoch sind das immer alles da, auch in dem Buch, allgemeine Empfehlungen bei individuellen Unverträglichkeiten. Ich glaube, muss man nicht dazu sagen, wird uns trotzdem. es gelten Sonderregeln. Ja. Kommen wir zur letzten.
Das Training selber, das ist auch nicht so unwichtig.
Ja, naja, wann, zu welchen Trainingsphasen mache ich was? Wie schaffe ich es, dieses System dann auch anzuwenden? Jetzt nicht über einen Zeitraum, wo ich kurzzeitig was bewegen möchte, sondern über die gesamte Saison, über Saisonhöhepunkte. Ein Stichwort ist schon gefallen bei dir,
Quickstart
nach einer Übergangsphase. Einfach einmal zu schauen, gleich das System ein bisschen zu triggern und zu schauen, was passiert, wenn ich einmal mit einem harten Reiz in diese Richtung beginne.
Ja.
Und dann muss ich, dass man dann wieder einen Rhythmus einschleift, dass man insgesamt wieder eine extreme Kontinuität und Konstanz entwickelt. Das ist ganz sehr parallel zum allgemeinen Trainingsprozess.
Ja. Aber der Quickstart ist ganz explizit für ihn dazu da, Gewicht abzunehmen und nicht die Performance zu entwickeln.
Ja. Ja.
Und da in diesen Quickstart passen auch die nüchternen Trainings rein. Das ist etwas, was er ganz explizit schreibt. Er ist sonst nicht so ein Fan davon. Bei welchen Sportarten macht das Sinn? Meiner Ansicht nach macht das Sinn bei Sportarten, wo das Gewicht wirklich entscheidend ist, weil das Gewicht ein Verletzungsrisiko sein könnte, so wie Laufen, Turnen. Ja. Mhm. Aber schon beim Triathlon würde ich einfach sagen, dass man, außer man hat 20 Kilo Grundsubstanz zu viel.
Und nach der Off-Season zugenommen, das Thema hat man schon mal. Es ist dann eine Range von, 2-8%.
8% sagt
er. Ist was wieder, ist auch, glaube ich, sehr allgemein formulierte Empfehlung. Es kann schon unterschiedlich sein, weil man den Radfahrer, der so viel zugenommen hat
Jan Ulrich. Ja gut, der hat ein psychisches Problem gehabt.
Den sollte man sich vielleicht nicht als Beispiel nehmen, aber prinzipiell macht es dann schon Sinn, einfach wieder einen Reiz zu setzen mit so einem Quickstart. Vor allem, wenn man weiß, in der Phase, in dieser allgemeinen Vorbereitungsphase, in dem Start am Beginn nach der Off-Season, geht es um Körleistung, da geht es um andere Dinge.
Ja, aber ich möchte noch eins dazu sagen, das haben wir, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt, weil das Thema mit der Gewichtsabnahme, weil du sagst, es geht ums Gewicht abnehmen und nicht nur um die Performance, aber der Körperfett, das Körperfett-Thema hat ja sehr wohl auch was mit der Performance zu tun, nämlich das Thema Thermoregulation, was auch anspricht. Und wir sind halt einfach so, dass unser Sport statistisch wesentlich mehr in der Hitze ausgeübt wird als in der Kälte und das Körperfett einfach ein massiver limitierender Faktor ist bei Hitzerennen. Das muss man einfach sagen. Und da macht das selbst im Triathlon, da will ich den Brückenschlag jetzt zurückbringen, schon einen Unterschied, wie wichtig auch da das Gewicht
ist. Aber wie wichtig ist das Quickstart dann in der klassischen, nach der klassischen Offseason beim Triathleten, dass er im September, Oktober schnell Gewicht abnimmt?
Das die Frage ist, ist nur, mit wie viel Startgewicht, wie es, dass du gerade gesagt hast, komme ich aus der Offseason raus. Ja. Und, weil wenn ich da richtig für meine Verhältnisse übergewichtig bin, dann ist die Phase, dass man sich einmal auf eine gewisse Benchmark wieder runterbringt, sodass man wieder gescheit trainieren kann, schon sinnvoll. Ja. Dieses Runterhungern und eigentlich sich in ein Racing Weight zu begeben, das ist, wäre obskur.
Ja. Also ich meine, kommen wir überhaupt mal zum Training. Er ist ja eigentlich ein Verfechter der polarisierten Trainingsmethode.
Er ist, vielleicht kennt auch jemand deswegen den Namen 80-20. Fitzgerald, derjenige, der das Buch über die 80-20-Methode geschrieben hat. Auch ein herausragend gutes Buch, ist, glaube ich, also gerade in Amerika trainiert gefühlt jeder nach der Methode. Und ist ja nichts anderes als ein Polarized Model. Ja,
egal, ob es Fitzgerald oder Seiler ist. Ja. Also er führt es sogar noch genauer aus. Er geht ja auch von einer 8-10-10 Methode, schreibt er, dass du sagst, du machst 80% wirklich im Grundlagenausdauerbereich, 10% im Schwellenbereich und 10% über dem Schwellenbereich. Manche machen es 80-20, ganz egal. Ja. Das ist vielleicht noch der Unterschied zum Quickstart, weil er ja auch da ein Beispiel bringt, dass du da sogar relativ viel in Schwellennähe oder Sweetspot-Nähe trainierst, um schneller abzunehmen. Und da muss man eben vorsichtig sein, was ist der Bedarf des Sports.
Ja, hängt so viel davon ab. Also absolut. Kann man nicht generalisieren. Ja. Ich sehe es auch viel mehr als Beispiele, wie man es machen könnte. Mhm. Und vor allem, er schafft es ja ganz gut, die Parallelen vom allgemeinen Trainingsprozess zum Ziel hin zu ziehen, zu dem, wie man die Ernährung hinkriegen kann.
Genau.
Ja. Und da geht es beim Quick Start dann aus meiner Sicht auch viel mehr darum, dass man mental da wieder mal ankommt. Ja? Dass da weißt, okay, jetzt ist die Offseason vorbei, wo man wirklich auf nichts schauen muss oder auf ganz wenig.
Ja.
Und dann kommt aber wieder mal der Moment, okay, und jetzt geht es wieder um was.
Jetzt
gibt es wieder einen Trainingsprozess, jetzt gibt es wieder Ernährungsstrategien und.
Ja. Das wendet er schon ein. Es ist aus seiner Sicht in der Offseason, die ersten zwei Wochen der Offseason, relativ wurscht, was du isst. Er sagt,
stimmt, ja,
ganz explizit, Vorsicht in der Woche 3, 4, 5, 6. Das ist mit ein Grund, warum ich überhaupt kein Fan von so überlangen Off-Seasons bin. Ja. Ja. Scheiß Dreck aus der Vergangenheit.
Ich glaube auch, dass das im Age-Group-Sport einfach aus dem Grund auch gar nicht funktioniert. Weißt du, ich glaube, als Profi ist es dann wirklich so, dass es dann dein Beruf ist und du kannst dich da wieder zurückziehen. Der Formverlust ist bei 6 Wochen halt eklatant. Ja, also das ist gewaltig. Wahnsinn. Ja. Außer du hast dann wirklich so einen mündigen Profiathleten, dass du sagst, okay, der macht die Off-Season dann ab der Woche 3 nur unspezifische Bewegung, aber er ist dauerhaft in Bewegung, dass er den Formverlust einfach limitiert. Aber da schweifen wir jetzt ab, aber da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dass das im Age-Group-Bereich halt wirklich dramatisch wäre, wenn du 5 Wochen Pause machst. Aus auch einfach dem Grund, dass du dich vom Trainingsprozess so weit entfernst, dass das Zurückkommen in den Prozess einfach
der Herkulesaufgabe und Wiedereinbauen, das Wiedereinbauen des Trainings in den Arbeitsalltag ist dann schon, wenn man weg ist, kann man da gleich einmal schneller weg sein, vor allem weil das Risiko ist, dann wird man wieder krank und dann wären es 8 Wochen.
Und ich glaube, dass wir da nicht zu weit weg sind, weil ich glaube, genau das ist auch mit dem Ernährungsprozess, mit dem Ernährungstraining, Training for Racing Weight am Schluss, die letzte Säule gemeint. Wenn ich zu lange Pause mache von dem System, dann wird es schwierig, wieder reinzufinden.
Ja, und auch einfach, dass das Training die Säule schlechthin ist halt einfach.
Ja, natürlich. Ja.
Und man kann halt an der Ernährung schrauben, was man will. Es gibt ja auch den Satz, you can never ever out-train a shitty diet, was einfach heißt, du kannst trainieren, was du willst, wenn du nur Schaß frisst, wirst du auch nicht dünner. Und umgekehrt ist es halt genauso. Du kannst halt an der Ernährung schrauben, was du willst, wenn du nicht trainierst, kriegst du auch keine Performance. Ja. Also, was jetzt eigentlich banal und offensichtlich klingt, ist aber im praktischen Anwendungsbereich durchaus sehr oft das Problem, dass es Leute gibt, die extrem hochwertig trainieren und einfach absoluten Schaß einfühlen in sich. Ja. Und umgekehrt gibt es halt Leute, die drehen an der kleinsten Ernährungsschraube und es ist jedes zweite Training rot. Also die Performance gibt es nur, wenn beide Schrauben
beides passt. Ja,
schaffen wir Zusammenfassung. Jetzt nur ans Buch angelehnt. Ich denke, dass es ein cooles Tool ist für sehr Interessierte, schon auf ein bisschen einem höheren Niveau. Niveau in Bezug auf das Grundwissen, was geht es bei
Ernährung. Ja, und weil es so auch Dinge auf Englisch geschrieben ist.
Also Englisch geschrieben, ja. Und dann kann man da teilweise schon wirklich viel rausziehen, probieren, testen, Routinen finden, Möglichkeiten finden.
Die praktische Anwendbarkeit ist extrem hoch,
finde ich, von dem Buch. Wie man sich selbst kennenlernt und vielleicht auch wieder dann am Ende des Tages zurück zu einem besseren Körpergefühl findet und das automatisiert, dass man dann einfach auch schon spürt, okay, das funktioniert für mich, ich weiß, wo mein optimales Racing Weight ist und die Körperzusammensetzung dazu, und auf das arbeite ich dann auch hin, wenn es um den Tag X geht.
Mhm. Genau. Ja, im Prinzip glaube ich, wäre zu dem Buch alles gesagt. Vielleicht wollen wir noch, wie viele Amazon-Sterne würdest du dem Buch geben, Sausi?
4,5 von 5. Ist 5 das höchste bei Amazon? Ist das höchste. Wenn er die Smoothies rausstreicht aus seinem Buch, dann bekommt er von mir 5 Sterne.
Ja, ich würde dadurch, dass es 4,5 quasi nicht gibt, würde ich 4 geben, aber ich würde eine klare Leseempfehlung trotzdem dazu geben.
Ja.
Ich würde es, wie alle Bücher, die irgendwie mit Sport und Ernährung zu tun haben, einfach immer kritisch hinterlesen. Hm. Und deswegen, also da, ja, ich würde 4 von 5 Sternen geben.
Ja.
4. Also auf jeden Fall von unserer Seite eine klare Leseempfehlung. Wir hoffen, dass euch die erste Folge aus dem Format gefallen hat, vom Buchclub. Wie gesagt, wir sind jederzeit dankbar für alle Büchervorschläge. Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder eine E-Mail an info@sweetspot-training.at.
WhatsApp, und Insta.
Genau, ganz egal. Auf jeden Fall, wir nehmen dann den Büchervorschlag samt euren Namen in unseren bald erscheinenden hier Topf und werden das nächste Buch dann ziehen und werden uns dann in ein paar Wochen mit dem gezogenen Buch auseinandersetzen. Und in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören.
Und fürs Zuschauen.
Und fürs Zuschauen, stimmt.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ich freue mich auf die Vorschläge.
Ciao, Baba.